Moin Moin und herzlich willkommen aus der Triathlon-Hauptstadt Deutschlands, aus dem schönen und heute wieder sonnigen Hamburg. Wir haben Dienstag, den 14. Juli 2026, ein historisches Datum im Triathlon. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Und wir sind heute euer Chefredakteur.
Nils Schließer, guten Tag.
Und ich bin Frank Wechsel, euer Publisher. Und wir reden über das, was sich am Wochenende abgespielt hat im Triathlon-Geschehen. Wenn denn Triathlon geschehen war, wir haben es ja manchmal nicht so einfach gerade. Ironman 73 Versailles wurde abgesagt, jetzt gab es in Luxemburg Schwierigkeiten mit dem Wasser, mit Blaualgen, da wurde dann nur Rad gefahren und gelaufen. Aber ich habe gute Aussichten für nächste Woche gehört, da haben wir ja die deutschen Meisterschaften auf der Sprintdistanz im Rahmen der Finals, kurz und rasant und im Steinhuder Meer und das hat inzwischen wieder 99 Zentimeter Wassertiefe und es schwimmen die Fische wieder im Wasser und nicht obendrauf. Es gibt Triathlon
nach aktuellem Stand. 99 reicht. Ich bin da auch schon mal gestartet bei der Premiere. Da war es vielleicht ein bisschen mehr, aber ich sag mal so, große Menschen konnten den Boden erreichen beim Schwimmen, wenn man wollte.
Das war hier in Hamburg am Wochenende nicht so. Auch da gab es Überraschungen, was die Wassertemperatur betrifft. Am Sonntag früh wurden wir nämlich damit konfrontiert. Heute wird mal ohne Neo geschwommen hier über die 1500 Meter.
So ist es. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob es mein zweiter Triathlon war tatsächlich auch ohne Neo. Da habe ich auch ein bisschen dummes Gesicht gemacht. Ja, genau, so war's. Ich hatte mir nämlich extra noch einen neuen Neo gekauft, der dann nicht zum Einsatz gekommen ist, genau.
Ja, es war irgendwie 24, irgendwas Grad Wassertemperatur. Das Steinhuder Meer hat zwischenzeitlich 31 Grad gehabt. Dass das dann irgendwo in alle möglichen Richtungen kippen kann oder verdunstet, das ist natürlich klar. Ne?
Naja, klar.
Das ist dieser Sommer. Der ist heiß und er war hier in Hamburg heiß. Ja, ein Wochenende, was groß war, was im nächsten Jahr noch viel, viel größer wird, sodass es nicht mehr in ein Wochenende reinpasst.
Ja.
Der 2026 World Triathlon Championship Series Hamburg. Ich glaube, das war der offizielle Name in Deutschland noch mit Suzuki mit drin. Ganz kompliziert, aber großartig.
In der Tat, aber schön, dass du ihn dir merken konntest. Muss aber auch nicht so lange, weil im nächsten Jahr heißt es vermutlich dann ja schon wieder alles anders. Also je nachdem, ob man dann die Weltmeisterschaft betrachtet, T50 Final oder halt eben die Age Grouper World Championship, keine Ahnung, wie sie dann heißen.
Ja, du hast es angesprochen, das Ganze wird sich T50 nennen. Nächste Woche soll es Neuigkeiten zur neuen Saison geben, da sind wir sehr gespannt. Und in Hamburg ist das große Finale, eben nicht nur für die Elite, die wir hier schon betrachten konnten, und die Paratriathleten, was sehr spektakulär war, sondern eben auch für alle Age-Gruppe aus aller Welt. Das Ziel Deutschlands ist klar, wir wollen 500 Age-Grouper im Nationaltrikot an den Start bringen. Und wie das geht, das hast du schon mal geschrieben und das findet sich auch heute wieder auf trimark.de.
Ganz genau, denn der Quali-Zeitraum läuft quasi. Also es ist Zeit, also um das nochmal zu erklären, fragt man sich ja, wenn man da noch nie was von gehört hat und sagt irgendwie so, hä, wieso Nationalmannschaft, ich bin doch gar nicht Profi oder irgendwas. Genau, deswegen gibt es halt eben die Altersklassen, Age-Grouper, Nationalmannschaften und da gibt es halt die Altersklassenwertung und jetzt ist natürlich eine Besonderheit, dass wir hier in Deutschland sind. Das heißt, der Andrang wird ein bisschen größer sein, als es bei anderen Weltmeisterschaften, die es ja überall gibt, dann immer auf der Welt. Das ist dann nicht ganz so der Andrang so groß. Normalerweise gibt es 20 Slots pro Altersklasse. Weil wir aber Ausrichter sind, sozusagen gibt es 25 Slots. Könnte aber trotzdem eng werden.
Ja, plus, es ist jetzt beschlossen und beschieden, dass das diesjährige Podium auch qualifiziert ist. Das heißt, wenn sich in diesem Jahr beim Grand Final drei Deutsche auf dem Podium treffen, dann kommen diese Slots noch oben drauf. Das ist nicht persönlich an die drei gebunden dann. Das heißt, es gäbe 28 Slots teilweise pro Altersklasse.
Okay, also diese, das ist nicht da gebunden, aber die erringen dann sozusagen, aber sie haben das Recht sozusagen. Also wenn man bei einer WM aufs Podium kommt, ist man automatisch qualifiziert. Man muss sich dann trotzdem anmelden und muss trotzdem zahlen dafür.
Ganz genau. Ja.
Aber man hat schon mal das Quali-Recht. Das geht ja nicht allen so.
Genau, ich habe mich missverständlich ausgedrückt mit dem nicht personengebunden. Die drei Personen, die auf dem Podium stehen, die sind natürlich persönlich qualifiziert.
Genau, die nehmen keine Slots weg von
den
anderen.
Genau so ist es. Die 25 weiteren pro Nation, die stehen weiterhin offen. Das heißt, es könnten teilweise 28 Deutsche in den pro Altersklasse starten.
Ja, noch mehr, also weil es gilt bei der WM und wenn ich das richtig weiß, auch bei der EM, also wenn man im Quali-Zeitraum bei einer Europameisterschaft auf dem Podium war, gilt das Gleiche und wenn man deutscher Meister wird auch noch in seiner Altersklasse. Der deutsche Meister ist quasi auch automatisch qualifiziert.
Noch über das Kontingent hinaus?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, das fällt dann ins Kontingent rein. Ja.
Das wird man dann sehen, genau. Ja. Also wichtig ist nur zu wissen, da lohnt durchaus auch ein Blick drauf, weil natürlich gibt es Altersklassen, die sind ausgebuchter als andere, aber es gibt natürlich auch in den randigeren Altersklassen, sage ich mal so, gar nicht unbedingt so schlechte Chancen, auch um an Punkte zu kommen. Wie das funktioniert, könnt ihr alles nachlesen. Soll ich das einmal kurz umreißen?
Ja, sehr gerne. Ich möchte an der einen Stelle, weil wir da gerade waren, nachhaken oder einhaken. Die deutsche Meisterschaft am Steinhuder Meer, die ist nämlich noch nicht ausgebucht. Also wer jetzt sagt, ich bin gerade topfit, ich habe die Chance, meine Age Group zu gewinnen bei einer deutschen Meisterschaft und mich damit für die WM nächstes Jahr in Hamburg zu qualifizieren. Nächste Woche, ich glaube am Sonntag früh, sehr früh, am Steinhuder Meer im Rahmen von Die Finals 2026 bei Hannover gibt es die Quali-Chance.
Ja, und man muss auch gar nicht seine Altersklasse gewinnen. Man kann auch tatsächlich einfach so Punkte sammeln über seine ganz normale Teilnahme. Und ich will das jetzt nicht alles im Detail erklären, das kann sich sowieso keiner merken, das muss man nämlich nachlesen. Es gibt eine Tabelle, es ist nämlich immer so, dass es quasi eine, egal bei welchem Rennen ihr über die Distanz teilnehmt, gibt es sozusagen vom Platz 1 bis Platz 10 gibt es Punkte. Und danach, ab Platz 11, gibt es halt, also gibt es unterschiedlich viele Punkte, ne? Der Erste kriegt mehr Punkte als der Zehnte und der Elfte kriegt dann noch einen Punkt. Und von da aus ist quasi Teilnahme ist ein Punkt in der Grundannahme. Und okay, dann gibt es, weil man das ja anders gewichten muss, nicht jeder in Anführungszeichen Dorftriathlon ist ja genauso viel Anführungszeichen wert, was die sportliche Leistung angeht, unter Umständen wie eine Landesmeisterschaft oder wie auch immer. Und dann kommt ein Umrechnungskoeffizient dazu, wo die dann gewichtet werden, die Punkte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende kann man 10 Ergebnisse einbringen und wenn, dann wird geschaut, wer hat die meisten Ergebnisse. Wenn die Plätze noch nicht weg sind, kann jeder nominiert werden. Wenn die Plätze schon weg sind, entscheidet bei Punktgleichheit das Los. Ja, und wenn man nicht genug hat, dann guckt man am Ende vielleicht sogar in die Röhre in der Altersklasse. Da muss man im nächsten Jahr noch mehr Rennen machen und noch bessere abschneiden. Ja,
also jetzt als Beispiel, ein 51-jähriger Triathlon-Publisher schwimmt eine gute halbe Stunde. Ich bin nicht stolz drauf. Inklusive des 30-sekündigen Oberschenkelkrampf-Wegdehnens auf der Rampe zum Rathausmarkt.
Ja, stimmt, das wird damit gezählt, das stimmt. Ja.
Genau, dann fährt er einen 36,5er Schnitt auf einem relativ neuen Rad aus der Koblenzer Ecke, also 36 km/h fährt das Rad selbst, 0,5 habe ich noch oben drauf gelegt und dann bin ich gelaufen, 53, 54 Minuten, das war mein erster Lauf seit langem und ich glaube, es gibt dann einen Punkt.
Das wird
nicht für die Top 10 gereicht haben.
Das wird nicht für die Top 10 gereicht haben und deswegen gibt es einen Punkt. Das hast du schön erklärt.
Ja, Hamburg liegt hinter uns. Wir haben ja immer so ein bisschen das Problem, wir können wochenlang über zurückliegende Langdistanzen sprechen.
Ja.
Das geht uns, glaube ich, allen so. Da mache ich keinen Hehl raus. So eine Kurzdistanz, die ist spannend, spektakulär. Dann geht es ins Ziel. Und dann geht's weiter zum nächsten Rennen.
Ja, aber das ist ja auch so angedacht.
Ja.
Ne? Das ist ja nicht so episch wie, also ich meine, letztendlich ist es so wie Fußball-Bundesliga. Da redest du ja auch nicht drei Wochen über ein Spiel, was zurückliegt. Dann ist am nächsten Wochenende halt das nächste Spiel. Und so ist es da ja im Prinzip auch, wenn du so willst. Da treten ja auch dann die in einem erweiterten Kreis die gleichen gegeneinander an.
Ja.
Und wollen halt Punkte sammeln.
Ja. Matt Hauser ist der Mann, der momentan zu schlagen ist bei den Männern aus Australien, Leonie Perriot aus Frankreich bei den Frauen, aber wir Deutschen standen zweimal mit auf dem Podium. Lisa Tertsch hat sich ein packendes Duell geliefert mit der Französin, ist Zweite geworden und Henry Graf ist Dritter geworden, damit auch beide auf aufsteigendem Gleis bei der Gesamtserienwertung. Wir sind ja mittendrin in der WM-Serie. Lisa Tertsch ist ja jetzt Titelverteidigerin und ist aktuell auf Platz 3 und Henry Graf steht gerade da, wo er zum Saisonende des letzten Jahres stand, auf Platz 4. Also wir sind in der Weltspitze vertreten und sehen auch manchmal neue Gesichter. Das fällt uns bei den Männern manchmal ein bisschen schwer. Da gibt es die Etablierten und da kommt manchmal nicht so richtig was nach. Bei den Frauen haben wir gesehen, die zweitbeste Deutsche, Franka Rust, auf Platz 11. Ein neues Gesicht, ein frisches Gesicht, die glaube ich, viel Werbung für sich und den Sport gemacht hat, wo ich sehr gespannt bin, was wir von ihr noch sehen werden.
Ja, ich meine, es ist tatsächlich ja so, dass da auch ja noch ganz viele Eisen im Feuer sind, die noch nicht so richtig heiß gelaufen sind, sag ich jetzt mal. Ne? Die müssen noch so noch ein bisschen länger liegen vielleicht auch und dann kommen sie wieder in Gang und dann wird auch die Auswahl wieder größer bei beiden Geschlechtern, glaube ich, letztendlich. Aber ja, es ist genau wie du sagst, jetzt ist die Zeit, wo man auf sich aufmerksam machen kann und dann muss man den langen Atem beweisen, ne? Für, dass man das Zeug hat, denn ich meine, wie lange reden wir jetzt schon über L.A. und sagen immer so, ist noch so lange hin, aber irgendwann kommt das, switcht es, dann ist es halt eben nicht mehr so lange hin.
Genau, es sind nämlich, Stand heute genau 2 Jahre, 365 und 366 Tage, Olympia ist immer im Schaltjahr, heute am 14. Juli 2026 sind es genau 2 Jahre bis zum 14. Juli 2028, wo in L.A. am Venice Beach mit dem Triathlon der Frauen die allererste Medaillenentscheidung fällt bei den Spielen.
Richtig gut.
Von daher gehen wir mal davon aus, dass am Vorabend bei der an 2 Locations ausgetragenen Eröffnungsfeier im Sophie-Stadium und im Kolosseum keine Triathletinnen dabei sind und aus Solidarität mit den Kolleginnen wahrscheinlich auch keine Triathleten. Die sind nämlich am nächsten Tag dran. Also wie gesagt, die Olympia-Wettbewerbe beginnen mit dem Triathlon der Frauen sehr früh morgens, glaube ich um 7 Uhr oder 7.15 Uhr Start.
Ja, da ist das schon schön da.
Ja, über die olympische Distanz am Venice Beach. Es gibt erste Erkenntnisse zur Strecke. Es wird ein, ich stelle mir das so ähnlich vor, so ein bisschen wie in Nizza beim Ironman, bei der Ironman WM. Es gibt einen Start, dann wird rausgeschwommen, dann kommt man zurück, aber schwimmt einmal kurz parallel zum Ufer.
Ja, da bin ich gespannt. Das kann kribbelig werden, je nach Wellengang.
Genau.
Und Strömung ohne Ende.
Ja, also rein und raus müssen sie. Das ist klar, aber man möchte vermeiden, dass es zweimal rein und raus geht. Das haben wir zum Beispiel gesehen an der Copacabana in Rio damals, da waren ja Riesenbrecher.
Ja.
Und darum wird es eben jetzt keinen eigentlichen Landgang geben, sondern ein Vorbeischwimmen und dann geht es raus auf die zweite Schleife. Und dann, wer das Gebiet da kennt, es ist flach, es ist sehr quadratisch alles angelegt, wie so oft in den USA. Und da werden Rad- und Laufkurse gebaut und das Ziel soll wahrscheinlich auf dem Strand stattfinden.
Ja, das wird ganz, ganz großartig. Und auch das, ich habe das noch sehr präsent, weil du sagst, es sind genau 2 Jahre hin. Genau vor 2 Jahren war ich da im Urlaub und habe da viel Sport gemacht, bin gelaufen und musste gerade nochmal nachgucken, ob das tatsächlich stimmt. Aber ja, das ist schon 2 Jahre her.
Ja.
Und eben genau auch da, Venice Beach, Santa Monica und so weiter. Ich meine, da kann man sich ja vorstellen, was da los ist. Das ist einfach, ja, Laufen am Meer und so weiter. Das wird richtig, richtig gut. Aber an die Wellen, weiß ich noch, also da war... richtig, wie man sich's vorstellt, die Rettungsschwimmer nicht von Malibu in dem Fall, sondern von Venice. Voller Einsatz, die Leute da rausgeholt, die haben einen zurecht gepfiffen. Die Surfer haben sie in Ruhe gelassen, da wussten sie wahrscheinlich, okay, die kennen sich aus, aber so normale Volltrottel, die einfach denken, oh, ich kann hier mal in die Wellen gehen, die wurden ganz schön zusammengefaltet, weil das so ab Hüfthöhe war es dann zu Ende, wenn dann bist du einfach reingezogen worden.
Ja.
So, also, das war so die Tage, die ich da beobachtet habe. Wir sind gespannt.
Ja.
Ich hab's nur so.
Du warst vor 2 Jahren da. Ich möchte in 2 Jahren da sein und auch schon in einem Jahr. Dann findet nämlich das Test-Event statt. Das ist nicht unwichtig. Jetzt könnte man sagen, oh, das ist ja parallel zu Hamburg. Das ist doch der angestammte Hamburg-Termin. Nein, Hamburg, weil es ja eben Grand Final und WM ist, geht in den September, ins mittlere September-Wochenende. Darum ist dieses Wochenende im Juli frei für das Test-Event in L.A. Und diese beiden Events werden der Schwerpunkt der deutschen Olympia-Quali sein. Erst beim Test-Event und dann beim Grand Final und wir hoffen natürlich, dass es wieder so gut ausgeht, dass wir 3 und 3 Plätze besetzen können.
Ja.
Die erste Chance haben wir verpasst. Der Weltmeister im Mixed Relay, der jetzt eben heißt Frank Reich, der ist qualifiziert. Der hat schon mal 2 Plätze Männer und 2 Plätze Frauen sicher. Wir sind noch nicht so weit. Das kommt wieder. Hat ein bisschen Verletzungspech mit Henry Graf, der dann ausgefallen ist nach seinem grandiosen Einzelrennen, der ein bisschen Achillessehne hat und gesagt hat, ich könnte jetzt natürlich alles hier auf die Waagschale werfen, in die Waagschale werfen, um Deutschland mit zu einer Medaille bei der Mixed WM zu verhelfen oder auch nicht, aber ich möchte lieber das große Ganze sehen. Er hat am Sonntag früh dann nochmal antrainiert und hat gemerkt, oh, die Sehne zwickt noch und bevor ich mir die ganz kaputt mache, lieber Pause und dann eben die Mannschaft in der Besetzung. Wer ist denn gestartet? Lisa Tertsch, Valentin Werns, Franka Rust als Newcomerin und am Ende Tim Hellwig, die ist dann 5. geworden. Ja, ein respektables Ergebnis. Aber
ja, das geht dann halt super schnell, ne? Das ist halt so, auch ja mit den Podiumsplatzierungen, ne? Irgendwie so, da bist du ja, ja wem sage ich das, ne? Bis halt bis kurz vor Schluss dabei, aber dann eben geht's um die Wurst.
Ja, wenn ihr nicht nur kurz vor Schluss dabei sein wollt, sondern überhaupt bei den Olympischen Spielen in L.A., dann könnt ihr euch jetzt bewerben. Das ist nämlich auch heute eröffnet. 60.000 Volunteers werden gesucht. Euer Chef wird sein Carl Lewis, mehrfacher Olympiasieger, ja. Ich glaube dreimal, Sprintstaffel und Weitsprung, damals in L.A. 1984. Das sind quasi die Olympischen Spiele, mit denen ich olympisch sozialisiert wurde. Ja, das erste, was ich auch vom Fernseher erlebt habe.
Ja, tatsächlich.
Der Raketenmann.
Ja, wie krass. Und morgens, man durfte morgens vor der Schule den Fernseher einschalten.
Ja.
Das war ja verrückt.
Auf einem der drei Programme genau. lief Olympia.
So ist es.
Genau. Ja. Naja, aber ansonsten noch kurz.
Jetzt haben wir uns ganz schön, also wenn jetzt noch einer sagt, flieg Albatros, fliegt, dann wissen wir endgültig, wer das weiß und was es dagegen, dann seid ihr genauso alt wie wir.
Ich muss gerade überlegen, was ich damals hatte. Waren das so Coca-Cola-Deckel, die man so rausziehen konnte zum Sammeln oder irgendwelche Sticker? Da gab es einen ganz berühmten Judoka, einen Turner. Eberhard Ginger war Turner damals.
Stark.
Ja. Es ist lange her. Es ist verdammt lange her. Es gab noch keinen Triathlon bei Olympia, daher musst du noch 16 Jahre warten.
So ist es. Da waren noch ein paar Jahre dazwischen.
Ja. Aber bleiben wir kurz noch hier in Hamburg. Das ganze Spektakel hier war natürlich nicht nur ein Elite-Spektakel. Es war eben auch der Paratriathlon. Knapp 60 Athletinnen und Athleten in 8 verschiedenen Wertungsklassen. Hochspektakulär, super aufwendig, großartig inszeniert, tolle Stimmung. Ja, auch die fiebern auf LA 28 hin. Es gab einen deutschen Sieg durch Martin Schulz, ja, unseren zweifachen Paralympics-Sieger. Und ich glaube Silber durch Anja Renner, die sehbehinderte Athletin, die auch schon große Olympia-Erfahrung gesammelt hat. Und dann gab es natürlich noch die jeweils 4.400 Age-Grupperinnen und Age-Gruppe am Samstag und am Sonntag. Und das war einfach mal herzerwärmend.
Es ist eine wirklich gute Nachricht, ne? Nachdem, ja. Also weil wir verfolgen das natürlich logischerweise ja schon, du ja schon Jahrzehnte, kann man sagen, quasi. Und ich ja nun auch schon ein bisschen länger, dass diese Aussage immer, ja, Hamburg riesengroß und immer ausgebucht. Mhm. Das war dann eine Zeit lang mal, ging es so ein bisschen, hatte so einen kleinen Knick und jetzt konnte man im Vorfeld vermelden, jawohl, es ist wieder voll. Und das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen.
Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wie gesagt, der Ballindamm, die längste Wechselzone der Welt, wir haben es mehr oder weniger nachgemessen, vom Schwimmausstieg bis zum Radaufstieg 750 Meter.
Und das kann Ganze, man was rausholen, da darf man sich nicht hängen lassen, da muss man schon die ersten Schritte schon machen. Ich habe mich da sehr inspiriert von Morgan Pearson bei der T100 in San Francisco. Der ist da schon eine Pace gelaufen, die ich niemals laufen werde, ohne Schuhe wohlgemerkt.
Ja, ja.
Da muss man mit einkalkulieren.
Ja, ne? Das Ganze an 2 Tagen, 2 Radrunden bei den Sprintern, 3 etwas längere bei der olympischen Distanz, 1 große Laufrunde, Schwimmen in der Alster, also Triathlon im Herzen einer großen Stadt. Das war ja das große Wagnis damals 2002, als man das gemacht hat. Das gab es weltweit noch nirgendwo und hier gehört es wirklich dazu und es war eine großartige Stimmung.
Ja.
Und die soll es eben im nächsten Jahr auch geben. Dann, es ist ja nicht nur WM, auch diese 4.400 Age-Grupper an 2 Tagen soll es auch wieder geben.
Es ist absoluter Wahnsinn. Also das wird der absolute Wahnsinn. Da muss man dabei sein.
Ja.
Ob man teilnimmt jetzt, ob man Schwarz-Rot-Gold tragen will oder eben auch nicht, einfach in den offenen Rennen dabei sein, bei der Elite dabei sein, das zu gucken, das ist einfach ein Riesenereignis. Jetzt natürlich sind wir immer noch geflasht von Rot und so weiter, aber das hier, auch dieses Geballte, diese Renn-Action und immer wieder diese neuen Starts, also gerade auch bei der letzten WM hier, das war schon so cool und das wird ja noch viel, viel besser. Es wird noch größer. Da ist immer was los, die alleine. Ja, diese Vielfalt an Altersklassen, ne? Das ist allein schon so cool, auch bei der WM. Wenn dann die 60, 70, 75, 80 vielleicht sogar startet, das ist einfach krass. Vorbilder ohne Ende auf der Strecke und Inspiration ohne Ende. Also unbedingt herkommen nach Hamburg, gucken, mitmachen und voll eintauchen.
Ganz genau. So machen wir das.
Gerne.
Gibt es sonst noch was zu Hamburg? Ich glaube, es gibt eine Menge bei uns auf YouTube vor allen Dingen. Wir haben mit Profis gesprochen, wir haben uns von den Age-Groupern, so wie du es immer bei den großen Fahrrädern machst, sag ich mal, habe ich mir die 30 Jahre alten Herkules-Rahmen angeguckt und das Rad von Opa und das Rad mit dem Einkaufskorb vorne dran und habe mit den Leuten gesprochen, was sie mit ihren Rädern verbindet. Wir haben Stimmen im Ziel gesammelt von ganz vielen Menschen, die ihren ersten Triathlon gerade erlebt haben. Also es war großartig. Wir haben mit Daniel Unger gesprochen. Der wird im nächsten Jahr dann hier wiederkommen und sein 20. WM-Titeljubiläum feiern. Er ist ja bisher der einzige deutsche Mann, der...
Ist auch verrückt irgendwie, ne? Ja, gut, aber manche Sachen halten. Ich war jetzt auch am Wochenende extrem überrascht, Wimbledon-Finale, dass Zverev der erste Deutsche seit Boris Becker im Finale war. Da hab ich auch gesagt, das kann doch gar nicht sein, da muss doch dazwischen mal einer. Aber nein, es ist schon so lange her.
Ja, ne? Und ich habe ihn gefragt, ihr könnt es im Video sehen, ob er im nächsten Jahr dann ein Comeback feiert und in der Altersklasse 45 bis 49 an den Start geht. Javier Gomez war auch da, den er damals im Endspurt abgehängt hat. Ja, also die haben sich schon ein bisschen unterhalten. Haben schon getuschelt.
Also ich glaube, der Gomez ist aber fitter als Daniel.
Ja, ich meine, wir haben es ja immer gehabt, wir haben ja schon dieses Sprintspektakel gehabt vor 2 Jahren, da waren ja, Rasmus Henning war am Start, Michaeli Jones war am Start als Olympia-Zweite der ersten Spiele damals, Brigitte McMahon war am Start, die damals gewonnen hat in Sydney, die erste Olympia-Medaille im Triathlon überhaupt geholt hat, startet dann hier als Age-Gruppe auf dem Rathausmarkt. Also das wird großartig. Ne? Ja. Also von daher, schaut euch das an, schaut auf Instagram vorbei bei uns, da findet ihr den jetzt aktuell berühmtesten deutschen Kampfrichter, der wirklich eine großartige Show abgeliefert hat, über viele, viele Stunden am Samstag und am Sonntag. Also das ist wirklich was, das ist Werbung für den Triathlon-Sport. Da ging es eben nicht, den Leuten die rote Karte vor die Nase zu halten, weil sie einen Meter zu weit gefahren sind, sondern die Leute vom Rad zu holen und heiß zu machen auf das, was da noch kommt. Also das fand ich so großartig. Das hat Spaß gemacht und ich habe da schon am Samstag kurz was gepostet, am Sonntag stand er selber vor mir und da habe ich mich bei ihm bedankt und er fand das großartig. Und,
ja, sehr schön. Ja, ist gut.
Ja, gut, also Strich drunter unter Hamburg und ich nehme das mal als Anlass für einen kurzen ersten Werbeblock mit einem bekannten Partner, aber einem neuen Angebot. Denn es ist Sommer. Du gehst ja auch auf große Reise demnächst. Das werden viele von euch tun. Sommerferien sind jetzt überall fast angelaufen, außer im Süden. Und wer viel reist, der sollte auch unterwegs natürlich hin und wieder mal online sein, aber das eben auch sicher sein. Ja, und bisher hat Nils immer diesen Präsenter euch vorgestellt. Heute tue ich das mal, weil ich ein bisschen was ablesen muss. Denn es ist tatsächlich sehr viel umfangreicher geworden, was NordVPN euch anbieten kann. Bisher haben wir immer gesagt, da könnt ihr sicher ins Internet eintauchen und dafür sorgen, dass ihr, wenn ihr am Flughafen sitzt oder in irgendeinem Hotel in LA oder Hamburg oder Tansania oder wo auch immer, könnt ihr sicher surfen, ohne dass jemand anders mitliest. Und das Ganze ist jetzt noch verbessert worden. Und zwar gibt es eine neue App von NordVPN, die noch weitere Funktionen hat. Vor allen Dingen im Bereich des Spam-Schutzes. Ihr kennt das alle, wer gut aufgestellt ist digital, der hat einen Spam-Filter auf seinem Rechner. Der ist jetzt in dieser App von NordVPN eingebaut und der erkennt die Dateien oder die Bedrohung eben nicht erst, wenn sie schon auf eurem Gerät, Smartphone oder Laptop oder wo auch immer angekommen ist, sondern schon vorher. Ja,
und es geht so schnell, dass man irgendwo draufklickt und am Ende haust du dir von Kopf und denkst, ah, warum habe ich das gemacht? So, ne? War doch klar. Und dann, ja, wenn man da eine Unterstützung bekommt, tipptopp.
Da geht es eben nicht nur um verseuchte Dateien, da geht es auch um Phishing-Geschichten, da geht es um Shops, die nicht wirklich Shops sind, sondern einfach nur eine Geldeintreibemaschinerie und so weiter. Anti-Scam, Anti-Phishing, Anti-Malware, Anti-Tracking, das ist alles mit drin in dieser neuen App, damit ihr wirklich sicher und beruhigt in den Urlaub fahren könnt. Und das Ganze könnt ihr jetzt ausprobieren. Jetzt ist die richtige Zeit, bevor ihr in den Urlaub fahrt. Und zwar findet ihr unter nordvpn.com/Trimac, Trimac in dem Fall einmal ohne Bindestrich. Ihr findet das natürlich auch in den Shownotes, findet ihr ein besonderes Angebot. Und zwar bekommt ihr 4 extra Monate gratis dazu, wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt und habt immer noch die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen von eurem Vertrag zurückzutreten, wenn euch das nicht gefällt. Also wie gesagt, nordvpn.com/Trimac, da gibt es dieses besondere Angebot. Schaut mal rein. Ich werde es mir auch installieren jetzt nochmal und refreshen, bevor es auf Reisen geht. Und dann sehen wir uns irgendwo sicher wieder und sind dabei unsichtbar.
So ist es.
So ist es. Ja, wir haben noch ein paar andere Themen neben Hamburg und dem historischen Datum in 2 Jahren. Es gibt heute auch ein historisches Jubiläum zu feiern, denn genau heute vor 30 Jahren hat ein junger Darmstädter namens Lothar Leder das Unmögliche möglich gemacht und die Langdistanz als erster Mensch unter 8 Stunden gefinisht. So geschehen beim damaligen Quelle Ironman Europe, nein, hieß er so? Doch, Quelle Ironman Europe in Rot, dem großen europäischen Qualifier neben Lanzarote für die Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii. Da gab es rundherum noch nicht viel. Alles, was danach kam, Klagenfurt, Zürich, Thun jetzt inzwischen, das war alles noch in weiter Ferne. Es gab Lanzarote und es gab Rot.
Ja, und ansonsten kannst du nach Neuseeland fliegen oder weiß was ich wohin.
Ja.
Wenn du von diesem Hawaii-Triathlon gehört hattest.
Genau, Kanada war noch eine Adresse, Neuseeland, Japan, aber es war alles weit weg. In Rot war das Ding zu Hause, damals eigentlich recht identischer Streckenführung beim Radfahren, da hat sich nicht viel geändert. Es gab da immer mal kleine Anpassungen, aber vor allem eine komplett anderen Schwimmstrecke, die war damals nämlich im Rotsee. Den kennt ihr vom Baden vor und nach dem Rennen oder vom Rumlaufen als Training. Und eine andere Laufstrecke, die ging nämlich noch... da, wo jetzt der erste Wendepunkt ist, ging sie nach Eckersmühlen rein, über den Kanal rüber, wieder zurück. Da gab es Büchenbach noch nicht.
Ich erinnere mich schmerzhaft.
Ja, genau. 7:57:02 war die Zeit damals für Lothar Leder. Und das war, das Durchbrechen einer Schallmauer. Darauf warten wir ja gerade bei den Frauen.
Ja.
Im Jahr drauf, wir haben es schon mal in diesem Podcast erwähnt, da gab es dann die große Headline, da sagte Thomas Hellriegel, da bleibst du unter 8 Stunden und gehörst trotzdem zu den Geschlagenen. So schnell geht das, da war nämlich Vierter. Ne? Beim Sieg von, wer hatte da gewonnen? Luc van Lierde vor Jürgen Zeck, glaube ich, ein Jahr später. Aber Lothar Leder war der Erste.
Ja. Der sitzt wahrscheinlich auch jetzt da und guckt, betrachtet das und...
Ich weiß gar nicht, ob er es weiß.
Doch. Nein, aber er äußert sich ja auch und beobachtet das ja auch und hat sich jetzt auch zu Rot ja geäußert und so. Und ihm geht es genauso wie uns auch. Wir schauen halt fasziniert darauf, auf die Entwicklung, die Zeiten gemacht haben, die einfach diesen Sprung... Und man muss, glaube ich, tatsächlich von einem Sprung auch reden insgesamt auf der langen Distanz... und eben dann sogar eben dann immer auch bei beiden Geschlechtern, ne? Also das ist tatsächlich auch was man dann in den letzten, weiß was ich, wenn man 10 Jahre oder so zurückgeht, und dann, das ist jetzt nicht gar nicht böse gemeint, aber wenn du dir das angeguckt hast, wie zum Beispiel bei der Radtechnik, wie die Männer und wie die Frauen unterwegs waren, das war damals noch ein Unterschied. Es gab ganz wenige Frauen, die da sehr viel Wert drauf gelegt haben und viele, die auch super schnell waren und super konkurrenzfähig und Rennen gewonnen haben, eben noch nicht ganz da waren, wo die Männer auch waren. Das gibt's nicht mehr. Ist vorbei alles schon seit Jahren und es wird, alle holen alles raus und deswegen kommen dann eben auch diese Unterschiede auch eben zustande. Und ich meine, letztendlich, du hast jetzt gerade eben gesagt, du bist so unter 8 Stunden und gehörst zu den Geschlagenen. Dann muss mal Christian Blumenfeld fragen, wenn der seine Einzelzeiten anguckt, denkt er auch irgendwie so, warum habe ich denn das Rennen nicht gewonnen? So, ne? Und es geht halt vielen so.
Ja.
Ich weiß, krasse Entwicklung.
Ich weiß, wer es meinen Frauen damals gewonnen hat. Das war nämlich Ute Mückel in 9 Stunden 22. Das weiß ich deswegen so gut, weil ich 10 Minuten später gestartet bin und mit ihr ins Ziel gelaufen bin. Mit der Frauensiegerin natürlich nicht, um ihr die Show zu stehlen. Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Aber damals war es so, da war ich halt 10 Minuten schneller als die schnellste Frau und irgendwo bei den Männern dann 65. oder sowas overall. Heutzutage, wenn du 10 Minuten schneller bist als die schnellste Frau, als männlicher Age Cooper, dann bist du schon, also da sieht man, was bei den Frauen passiert ist in der Zeit.
Ja. Wusstest du damals, dass du qualifiziert bist, als du ins Ziel gekommen bist, oder hast du es geahnt? Oder wie war das damals?
Wie war das damals? Es gab einen, ich weiß sogar noch, wie er hieß, es gab einen überragenden Kurzstreckler damals in meiner Altersklasse, Alex Röhmhild hieß der. Ich glaube, der wird es nicht hören, weil er mit Triathlon wahrscheinlich nichts mehr zu tun hat. Ich habe den Namen nie wieder gehört und den habe ich damals am Kalvarienberg in Greding überholt. Da habe ich mir gedacht, was passiert denn jetzt hier? Ne? Also das war für mich so, ich habe damals gesagt, es war das Rennen meines Lebens, wie gesagt, 9 Stunden 12 mit 1996er Technik, ja, eine Stunde 15 dann hinter dem Männersieger. Wenn du heute eine Stunde 15 hinter Männersieger bist, bist du immer noch ganz gut dabei, aber das ist richtig flott. Ja, das ist, ne? Damals mit, was waren das damals für Zeiten? Man hatte Neo geschwommen, den man sehr lange auspellen musste in der Wechselzone. Dann hatte ich einen 26 Zoll Alurahmen mit Rödelspeichen. Ich habe mir eine Scheibe geliehen damals von meinem Radhändler Radl Bluschkin aus Saarbrück. Grüße gehen raus. Podcast, den gibt es immer noch.
Sehr gut.
Und
Qualität setzt sich durch.
Ja, er hat auch einen Radl Buschke Einteiler, den ich dann zum Laufen wieder gegen die Badehose getauscht habe. Das haben wir alle gemacht, warum auch immer. Und
frag mal bei Lucy Charles Barkley. Es wird vielleicht ein neuer Trend.
Ja, ja.
Wieder zurück.
Ja,
und Lionel Sanders hat es auch gemacht, ja. In St. George.
Und ich hatte ein Polarpulsmesser und ich glaube, man musste einstellen, dass der alle Minute oder alle 15 Sekunden den Pulswert speichert, weil sonst der Speicher vollgelaufen wäre. Und ich glaube, man musste die manuell auslesen nachher und in eine Tabelle übertragen irgendwie.
Warum sollte einen das noch interessieren im Nachgang?
Ja.
Also ja, für die Wissenschaft.
Ich kann aber, ja, für die Wissenschaft, mein Durchschnittspuls bei diesem 9 Stunden 11 Rennen war eben 175.
Oh, das ist aber hoch.
Das ist hoch. Ich bin aber auch damals einen Marathon gelaufen mit 193. Nicht in dem Rennen, sondern einzeln im Berlin-Marathon. Ich war immer hochpulsig unterwegs.
Na gut, wenn es funktioniert. Ja. Wer sich qualifiziert, hat recht.
Those were the days. Aber wusste ich, dass ich qualifiziert war? Ich wusste irgendwie, wo ich lag in der Altersklasse und ich war Fünfter. Und ja, ich glaube, man wusste es tatsächlich erst am nächsten Tag bei den Aushängen in der Kirche, wenn du in Rot vom Festplatz über die Bahn gehst. Links ist so eine Kirche. Da drin war die Slotvergabe und das war alles natürlich noch manuell. Man musste die Dollars abgezählt mitbringen. Und
wurde das verlesen oder musste man da drauf gucken? Und dann gab es überall so, ja!
Yeah! Ja, ja, man guckte da drauf. Ich weiß auch noch nicht, wie das mit dem Nachrücken war oder so damals. Es gab unheimlich viele Slots damals. Irgendwie, ich glaube, 140 oder sowas waren es. Okay. Ja. Der Ironman Hawaii war natürlich deutlich kleiner. Da waren irgendwie damals 1500 Leute am Start und es gab weniger Rennen, darum viele Slots pro Rennen. Ja. Und in meiner jüngsten Altersklasse, 18 bis 24, damals gab es, glaube ich, 5 Slots und ich war Fünfter oder irgendwie so. Ne? Also,
ja, nu.
Ja, ne? Also. Das war Rot 96 mit Lothar Leder. Das ist eine historische Schallmauer. Ich weiß nicht, ob wir es noch erleben werden, dass immer die 7 Stunden fallen. Wir werden sicher bald erleben, gehe ich von aus, dass die 8 Stunden bei den Frauen fallen. Aber für 7 Stunden
da
ist noch...
Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob wir das bald erleben. Also ich schiebe das gedanklich auf jeden Fall, ja, wo soll es passieren?
Hat eigentlich Daniela Rief zu früh aufgehört?
Ziemlich sicher aufs nächste Jahr. Also ich wüsste nicht, wo das... Es sei denn, es dreht noch jemand so am Ende des Jahres total durch.
Ja, Cozumel.
Ja.
Aber dann haben wir wieder Diskussionen.
Ja. Ja, ist mir doch egal. mir ist das wurscht.
Ja.
Du hast es doch gemessen jetzt. Du weißt doch, es ist alle machen es irgendwie. Bei allen ist es ein bisschen kürzer fast.
Ja, du sprichst unseren Renncheck an.
Ja.
Trimac.de/Renncheck. Da könnt ihr Rennen bewerten oder auch Bewertungen von, ich glaube, inzwischen sind es so 8 Rennen, die wir mal in die Waagschale da geworfen haben. Könnt ihr die Bewertung durchlesen. Ein bisschen mehr gibt es immer mit Triathlon Plus zu lesen, aber das ist an anderen Stellen ja auch so, lohnt sich immer. Bewerten könnt ihr, wenn ihr Triathlon Plus Mitglied seid und eine Startnummer habt von diesem Rennen, dann können wir das verifizieren und dann könnt ihr diese Woche zum Beispiel abstimmen über den großen Triathlon in Hamburg, jetzt vom Wochenende. Aber du hast es angesprochen, die Distanzen, die sind tatsächlich relativ dicht beieinander, wenn wir jetzt die, wo wir es vergleichen können, Hamburg und Rot sehen. Das waren jeweils so um die 178 Kilometer auf dem Rad und 41,7 und 41,8, glaube ich, beim Laufen. Beim Laufen ist es ein bisschen tricky. Wir wollen ja von den Leuten Durchschnittsdaten haben oder Durchschnittsdaten von dem Bild, was die Leute uns mitteilen. Beim Laufen ist es halt manchmal so, wenn du die Uhr irgendwie besonders eingestellt hast und mal 100 Meter gehst zwischendurch, dass das vielleicht nicht auftaucht.
Ja, okay,
aber
das ist ja, und das ist jetzt auch nicht mit dem Marathonlaufrad vermessen.
Nein,
ne?
Nein,
das
nein.
Ist ja klar. Es ist ja nur so das, was so den Eindruck ergibt.
Genau. In Hamburg kommt halt noch die sehr lange Wechselzone.
Sagen aber auch die Pros. Also ja. Auch die sagen, unser Tracking ergibt genau das gleiche.
Ja, ne? Es ist alles im Rahmen der Zulässigkeit des Reglements und von daher vergleichbar. Die Schwimmstrecken schwanken so um 100 Meter im Durchschnitt, der gemessen wurde. Und ja, von daher ist das ein schönes Tool, wo wir eben sowas abbilden können. Ja, und wir können jetzt eben auch sehen, was wird wie bewertet. Ja, es gibt insgesamt 18 verschiedene Kriterien, wo ihr Sterne verteilen könnt, wo ihr Freitexte eingeben könnt. Aus der Summe der Freitexte bilden wir dann nochmal ein Fazit. Und so kann man sich dann auch selbst beraten, wenn man jetzt überlegt, wo starte ich denn im nächsten Jahr oder was ist insgesamt. Oder auch die Veranstalter freuen sich, dass sie eben mal ein Feedback bekommen über eine über ein Messsystem, was eben auch andere Rennen beurteilt, wo sie eben dann sehen können, wo stehe ich.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, da ich weiß jetzt nicht, wie wir da hinkamen.
Wir sind über die
8 Stunden
sind wir gekommen. Ja, ich, wie gesagt, ich glaube noch nicht dran. Ja, wobei ich so den späten Kalender gar nicht so auf den Blick habe. Cozumel hast du natürlich genannt, das ist natürlich immer noch eine Option. Und dann, ja, ist auch immer die Frage, wer ist noch über, ne? Und wer hat noch den Saft, um am Ende des Jahres zu sagen, ja, ich mach noch eine. Haben wir ja durchaus schon mal gesehen, ne? Also bei Patrick Lange erinnere ich mich zum Beispiel, der in Israel damals diesen Wahnsinnslauf hingelegt hat. Das war ja auch eine Zeit, wo du gesagt hast, so, boah, krass, kommt die denn jetzt her? Ist mittlerweile normal. Ja. Ist absolut verrückt. Und da muss man mal schauen. Ja. Alanis Siffert, die Siegerin in Rot, ist so eine Kandidatin, die ja jetzt quasi jeden Tag angepiekst wird. Machst du Keimer? Yeah. Sehen wir dich auf Hawaii? Nein, sehen wir nicht, hat sie uns gesagt nach dem Rennen. Nein, war nicht der Plan, überhaupt nicht dieses Jahr. Aber vielleicht, schauen wir mal, je nachdem wie die 73-WM läuft und was da noch so geht.
Wie wäre es denn, wenn sie 73 gewinnen würde, wäre sie für dieses Jahr Kona qualifiziert oder fürs nächste? Nee,
gar nicht mehr.
Gibt's gar nicht mehr, ne?
Nee. Und wenn ich das richtig in der Hand habe, nee, ich mache nur noch die Champs. Und deswegen, also vielleicht macht sie ja noch einen späten hinten raus nochmal, um sich das dann für nächstes Jahr zu sichern.
Ja.
Ja, dann wird's spannend.
Haben wir immer wieder gesehen, ja. Und dann trifft sie auf die Hawaii irgendwie nicht zufriedenstellend abgeschlossen haben. Wir haben ja immer eine sehr hohe DNF-Quote bei den Profis auf Hawaii, wo man sich dann überlegt während des Rennens, ach, das wird heute nichts mehr und ich setze jetzt lieber auf die frühe Quali in einem anderen Rennen, ja, bevor ich mich hier total abschieße noch, ja, bei der Hitze.
Genau, entweder das oder es bleibt natürlich auch immer mal der ein oder andere über, der aber eigentlich, wo man sagen müssen, eigentlich hat er schon das Zeug, aber ist vielleicht aufgrund von einer Verletzung oder einer Krankheit einfach nicht so weit gewesen, das realisieren zu können oder ja, kann es verschiedene Baustellen geben. Aber was man, glaube ich, jetzt schon sagen kann, ist zum Beispiel das Kalma, eben das ist Last Exit, da geht es halt drum, steht auf Gelb, also Warteliste für die Pros.
Oh,
das heißt, da sind einige auf der Liste, die sich da auf jeden Fall mal vorsorglich haben einschreiben lassen, falls es dann jetzt vielleicht am Wochenende nichts wird.
Ja, ja. Wir hatten ja auch ein bisschen Ironman-Geschehen an diesem Wochenende. Nichts Großes Zählbares auf der Langdistanz bei Ironman. Es gab den Ironman Vittoria Gasteiz, der war allerdings auf der vollen Distanz nicht für Profis ausgeschrieben. Es gab zwei deutsche Age-Group-Siege bei den Frauen, das findet ihr alles noch auf trimac.de, da sind wir noch dran. Es gab Luxemburg, es gab Swansea, darüber müssen wir reden.
Ja, da muss man leider nochmal drauf gucken. Die Rede ist natürlich, wir haben bestimmt viele, die sich dafür interessieren, mitgeguckt, von dem verheerenden Crash von Mika Not. Der sich heute auch nochmal gemeldet hat. Wir waren auch irgendwie mit ihm in Kontakt, immer mal wieder. Es gibt noch keinen so einen richtigen neuen Stand. Es ist den Umständen entsprechend geht's ihm gut, aber es stehen noch weitere Untersuchungen an. Es muss natürlich jetzt alles gecheckt werden, dass da nichts übersehen wird, was dann als Bumerang zurückkommt. Wer es nicht mitbekommen hat, Mika Not hat das Rennen angeführt, souverän angeführt, in seiner Manier, wie wir ihn kennen, als schnellen Radfahrer, der das Messer zwischen die Zähne nimmt, aber nur dahingehend, dass er halt einfach viel schneller ist als alle anderen. Und ganz, ganz bitterer Art und Weise ist es dann zu einem Crash gekommen mit einem Krankenwagen, was sich ja anhört wie ein schlechter Scherz, der in seiner Spur unterwegs war. Also sprich, er ist um eine Biegung gefahren. Logischerweise, die Pros kommen damit, er hat gesagt, er hatte 60 oder noch mehr, 70 km/h drauf, ist um eine Biegung gefahren. Man kann die Straßen nicht gut einsehen, weil es überall Hecken gibt am Rand und so. Es ist kein offenes Gelände. Sehr, sehr eng. Gegenverkehr der Age Grouper in dem Fall. Also wirklich, wirklich voll. Dazwischen Kameramotorräder und dann eben ein Rettungswagen, der da nicht hätte sein dürfen. Warum er da war, wird noch zu klären sein, wie das dazu gekommen ist. Muss man nicht drüber reden, was alles hätte passieren können. Die Fantasie hat jeder. Riesen Glück, dass er geistesgegenwärtig, in dem Fall nach links, ist ja Linksverkehr, ausgewichen ist, in eine Hecke geschleudert wurde, dabei aber den Krankenwagen touchiert hat. Komplett auf. Die Hüfte hat es getroffen. Da sind wirklich die Daumen gedrückt. Einfach glaube ich, von jedem Triathlon-Fan, dass es da nicht irgendwie zu einer Fraktur oder so gekommen ist. Manchmal wird sowas ja erst im Nachgang deutlich, wenn man dann genau hinguckt. Ja, also ganz, ganz schrecklich. Soll man sagen, es hatte sich so ein bisschen angedeutet. Wer natürlich ist, wenn man vom Rathaus kommt, ist man schlauer. Aber bevor es diesen Crash gab, gab es halt Bilder von der Strecke, von der Kuhherde, wo die Age-Grouper drum, wo die Profis drumherum gekurvt sind, schon auch schon mit relativ hohem Tempo. Ja, und dann die Streckenführung. Im Nachgang sind da bei mir so Flashbacks vom Anfang der Saison aufgekommen, wo wir gesagt haben, boah, auf Gegenverkehrsstrecken, die so eng sind, dann, es ist ein Pro-Series-Rennen, das heißt, es gibt Kamera, Motorräder und so weiter. Es ist sehr, sehr, sehr eng. Und Mika Noth hat vorher mit dem Kollegen Bengt gesprochen und hat da Sätze gesagt, die aber so, so schlecht gealtert sind, dass man sich's fast nicht vorstellen kann. Ihr könnt es nochmal nachlesen auf trimark.de, wo er gesagt hat, ja, spannendes Rennen im übertragenen Sinn, extrem enge Straßen, man kann es nicht gut einsehen, wird aber trotzdem schnell, weil schnelle Abfahrten. Und er hat gesagt, er wird aber nicht 100% Risiko gehen, weil das nicht sein A-Plus-Rennen ist. Es geht halt einfach darum, jetzt mal wieder eine Mitteldistanz zu gewinnen. Ja, und dann passiert ihm sowas. Ich habe tatsächlich bei Mika Noth das Gefühl, der hat einfach so viel Pech. Also wir reden ja seit der Corona-Zeit im Prinzip immer wieder davon, irgendwie so, boah, was der drauf hat. Mhm. Und es auch hier immer wieder zeigen kann, weil er sich immer wieder zurückkämpft von Krankheiten, von Stürzen, von Verletzungen und so weiter. Und dann ist er wieder da, ne? Und dann, jetzt wie jetzt, er hat souverän das Pro-Series-Rennen gewonnen. Ich glaube, die Fantasie kann man aufbringen, dass er mit mehreren Minuten Vorsprung bei seiner Laufstärke das Ding einfach nach Hause gebracht hätte. Und ja, dann kommt es eben zu diesem Unfall. Sehr, sehr, sehr tragisch.
Ja, ganz bitter. Ne? Also ich war hier in Hamburg auf dem Rathausmarkt mit seinem Manager Jan Sibbersen, der natürlich auch sehr aufgelöst war unterwegs und immer wieder Feedbacks da bekommen hat und Updates. Und ja.
Es wird nach Zeugen gesucht auch. Ich habe gesehen, ja, in den Kommentaren haben sich auch tatsächlich schon Leute gemeldet, die gesagt haben, dass die das Geschehen auf der Strecke beobachtet haben. Ja, ist immer bitter. Und ich will jetzt auch nicht oben so von oben drauf immer hauen und auf Veranstalter und so weiter und immer sagen irgendwie so, ja, das hätte man ahnen können und so. Die Stimmen gibt's natürlich. Es ist immer schwierig. Profis haben halt einen anderen Angang als Age-Grupper an so ein Rennen, ne? Und jetzt könnte man sich immer, wir haben das intern auch diskutiert, kann man natürlich immer sagen, also bei Age-Groupern würde ich das sogar unbedingt sagen, man muss immer darauf gefasst sein, dass irgendwas vor einem passiert. Da kann auch ein anderer Age-Grouper gestürzt sein hinter der Kurve und man fährt volle Pulle rein, wenn man es nicht gesehen hat. Aber bei den Profis ist es auch nochmal ein bisschen was anderes, weil die gehen davon aus, dass dann Motorrad vorne wegfährt, dass die Strecke freigeräumt wird für sie, dass das kontrolliert wird und dass sie sich darauf verlassen können, dass sie da ihren Beruf ausüben können. Das ist was anderes, als wenn man Hobbysport macht und dann sagt irgendwie, nach mir die Sintflut, mir scheißegal, Augen zu und durch, ich bretter da jetzt runter, egal, was da hinter der Kurve kommt. Mhm. Würde ich nicht empfehlen für Age-Grouper. Bei Profis, wie gesagt, bisschen andere Baustelle.
Ja, absolut. Ne? Ich meine, es ist ein Pro-Series und es ist das höchste Niveau im Sport und wie du sagst, man kann es nie garantieren. Ja, es kann auch immer mal Notfälle geben. Ich hab's selbst erlebt, wir haben die Tage drüber gesprochen, damals bei der Ironman WM der Frauen oben in den Bergen in Nizza. Anne Reischmann war gestürzt und musste eben auch abtransportiert werden. Und dann hast du halt diese Straße, die sehr schwer einsehbar sich den Berg runterschlängelt, wo die Athleten mit dem Topspeed runterfahren und irgendwo muss dieser Krankenwagen einmal kurz anhalten, um sie einzusammeln.
Ja, und muss auch wieder runter, dann also in der See ist man ja auch als Radfahrer viel, viel schneller.
Ja, ja. Ne? Also das ist eben so, es kann was passieren. Und wenn was passiert, muss man eben, dann kann es halt passieren, dass da, wobei ich erinnere mich an Nizza, da gab es eine so super professionelle Kommunikation aller mobil Beteiligten an diesem Rennen über Funknetze und so. Da haben die einfach mal die Erfahrung von Radsport ja. in Frankreich, in den Bergen ausgespielt. Also da wusste wirklich dann jeder Bescheid und da waren dann auch ruckzuck Leute da, die dann auch dafür gesorgt haben, dass da mit Flaggen gewedelt wurde. Hier ist was, ne? Passt auf. Ne?
Ja.
Ja.
Ich war selber mal, als man noch mit Motorrädern und nee, nicht wahr, da war ich schon zu Fuß unterwegs, auf der Strecke in Rot auch mal zu so einem Unfall dazugekommen, der auch extrem blöd hinter den Serpentinen in der Kurve lag.
Ja.
Da war auch unbedingt angesagt, da musste man das Feld runterbremsen, weil es einfach, da kommen so viele runtergeschossen, die dann auch vielleicht sich erschrecken oder irgendwie.
Ja.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das muss irgendwie und es wird vermutlich aufgeklärt werden, warum das jetzt zustande gekommen ist, wird aufgeklärt werden müssen. Einfach deswegen schon, weil man ja nicht einfach so auf so einem Rennkurs einfach so weitermachen kann, wenn das quasi ein Problem ist. Da muss man gucken. Ja, aber dafür sind wir ehrlicherweise auch jetzt zu weit weg. Wir wissen nicht, wie Ironman intern reagiert, wie das abgelaufen ist und wie das in so einem schwebenden Verfahren gehandelt wird.
Ja, ne, also...
Bitte auf jeden Fall für Mika Not. Finger sind immer noch gekreuzt und Daumen gedrückt, dass das, dass er da in Gang kommt. Das ist natürlich bitter für ihn. Er war letztendlich was, seit 2024 hat er in Zell am See gewonnen, sein erstes 73-Rennen, wo er wieder war.
Ui.
Ja. Und leider mit sehr, sehr, sehr schlechtem Ausgang.
Mhm. Ja, gute Besserung von dieser Stelle und alles Gute mit der großen Hoffnung, dass man sich bald irgendwo wieder sieht und über die positiven Dinge des Sports sprechen kann.
So ist es.
Ja, ich würde sagen, bevor wir hier in unseren Endspurt gehen, machen wir noch einmal einen kleinen Werbeblock.
Unser Partner der heutigen Ausgabe ist nämlich FeelsLike. FeelsLike habt ihr hier schon oft gehört bestimmt, auf Instagram gesehen oder auf Messen. Und wenn nicht, dann hört jetzt gut zu. Denn es ist tatsächlich eine neue Komponente, was heißt neu, kann man schon gar nicht mehr sagen, zum Beispiel auch in meinem Sport. Und nicht nur in meinem natürlich, ihr kennt das von den Profis, aber ich kann euch tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung erzählen von FeelsLike und zwar von zwei Produkten, die ja wie so ein dynamisches Duo mittlerweile bei mir immer in meinem Kulturbeutel sind, wenn wir irgendwo bei Rennen sind oder wie auch immer, überall wo noch trainiert werden muss, ist nämlich der Activation Complex und der Muscle Complex. Das eine, den Activation Complex, den schmiert man sich vor der Einheit auf die Muskeln, um sie zu, ihr könnt es euch schon denken, zu aktivieren, um einfach ja aufgewärmter in die Einheit zu kommen. Einfach, man hat einfach das Gefühl, man ist mehr ready. Und ich finde vor allen Dingen, jetzt wenn das 35 Grad draußen sind oder 40, dann muss man es nicht unbedingt machen. Aber immer wenn es morgens noch kühl ist, in den kälteren Monaten, da weiß ich das ganz besonders zu schätzen. Einfach ja diese Aktivierung zu haben, man fühlt sich einfach bereiter für die Einheit. Und nach der Einheit kommt mein Favorit ins Spiel, der Muscle Complex. Und da bin ich ganz ehrlich, am Anfang war ich skeptisch, als es aufkam und es hieß, ja, das schmierst du dir danach drauf und dann fühlst du dich einfach danach, du hast keine schweren Beine mehr und so weiter und so fort. Habe ich gesagt, ja, geh mal her, ich probiere es mal aus. Und tatsächlich, manchmal ist es am besten, man ist tatsächlich, wenn man so skeptisch ist bei irgendwas, es hat funktioniert. Und es funktioniert anhaltend für mich, diese Kombination. Warum ist das so? FeelsLike erklärt es damit, ja, ist ganz einfach. Wir haben 100% Wirkstoff in unserem Produkt und nicht wie so viele andere Streckmittel, Alkohol, Wasser noch mit drinne, sondern eben genau das, was bewirkt, dass ja die Entspannung über die Haut sich beim Gehirn meldet, so sage ich es jetzt einfach mal laienhaft, um zu sagen, hier ist Entspannung gefragt und ja, es funktioniert. Und ich habe von diesem Duo gesprochen, der Kombination aus Activation Complex und dem Muscle Complex. Und da kommt jetzt was ins Spiel, was ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Es gibt nämlich das FeelsLike Starter Set, eben bestehend aus Activation Complex und Muscle Complex. Und es gibt gratis dazu den Night Complex. Ein Wirkstoff, den ihr einfach noch nehmen könnt, um die Regeneration rund zu machen, sagen wir mal so. Der hilft euch beim Einschlafen, um halt eben, ja, den Körper kommen zu lassen, das Training wirken zu lassen. Also dieser FeelsLike Starter Set aus Activation Complex, Muscle Complex und Night Complex, den gibt es gratis dazu, wie gesagt. Den solltet ihr euch gönnen. Und zwar, indem ihr den Code CL10 nutzt bei der Bestellung. Da gibt es nämlich nochmal 10% Rabatt obendrauf. Also nicht nur den gratis Nights-Komplex, sondern 10% auf die Bestellung. Den Link schreiben wir euch natürlich nochmal in die Shownotes. Oder ihr geht einfach auf feelslike.sport und guckt euch das an und macht es. Wie ganz, ganz viele Profis. Wie der ruhmreiche FC Bayern. Wie Frank, der mir gegenüber sitzt. Oder wie ich. Oder wie Patrick Lange. Den habe ich auch schon damit gesehen. Und. Also es gibt so viele Leute, die das nutzen mittlerweile. Und ihr solltet euch das nicht entgehen lassen. Und das könnt ihr übrigens ganz risikofrei. 100 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wenn ihr sagt, bei mir hat es nichts gebracht. Einfach ausprobieren, danach bewerten und wie gesagt, Code CL10. 10% Rabatt sichern.
Ja, und damit gehen wir in den Endspurt. Es geht für viele andere auch in den Endspurt. Es geht um den Endspurt nach Kona. Kleine Randnotiz, schaut gerne mal vorbei bei uns auf der Website unter tri-mark.de/Kona26. Da findet ihr schon über 130 Profile von deutschen Age-Grupperinnen und Age-Gruppern, die sich für die Ironman-Weltmeisterschaften am 10. Oktober qualifiziert haben. Ganz großartige Geschichten und ganz großartige Menschen, die da ihre Quali abgeleistet haben und sich dann bei uns registriert haben. Wenn ihr die Quali in der Tasche habt, noch nicht bei uns dabei seid, schaut auch auf der Seite vorbei. Da findet ihr den Bewerbungsbutton, den Bewerbungslink und dann schauen wir uns an. Seid ihr es wirklich? Ist das plausibel? Und dann schalten wir euch frei und dann könnt auch ihr Teil des Teams Germany Kona 26 werden. Ja, es kommen immer welche dazu. Wie gesagt, jetzt gab es 2 Age-Group-Siege in Vittoria Gasteiz. Tiefer habe ich in die Ergebnisse noch nicht reingeschaut. Auch da werden wieder einige dazukommen und dann, werden wir mit einem großartigen Teamgefühl und Community-Geist nach Kona fliegen dieses Jahr und viele Gesichter, die uns und euch da draußen schon bekannt sind, da sehen.
Ja, auf jeden Fall. Also ein paar konnten wir ja auch schon, du noch mehr als ich, aber auch einen schon persönlich quasi beglückwünschen zur Quali und in die Augen gucken und sagen, ja, kommt ins Team.
Ja, es gibt die Profile auf der Website, es gibt jeden Tag einen Athleten des Tages, den wir uns aussuchen, der dann auch auf der Website zu finden ist, der auf Insta zu finden ist, die sind immer ganz überrascht, das wissen die nämlich vorher nicht.
und es bringt halt über Nacht.
Ja, ihr könnt raten, was so die meistgefahrene Radmarke in Deutschland ist, das findet ihr alles auf der Seite, welcher Trainer, Grüße gehen raus nach Frankfurt an Mario Schmidt-Wendling, welcher Trainer die meisten Athleten an den Start gebracht hat, wo sich die meisten Deutschen qualifiziert haben, wer in welcher Altersklasse unterwegs ist. Es gibt eine Deutschlandkarte, wo ihr gucken könnt, wer aus meiner Region ist denn hier am Start und vielleicht ergeben sich da auch Dinge raus wie lokale Sponsorings von 2, 3 Athleten, weil jemand erkennt, hey, in meiner Region gibt es starke Leute, die so viel Positives verkörpern, dass sie es sogar schaffen, sich für eine Ironman-WM zu qualifizieren. Da stehe ich dahinter. Es soll einfach ein neuer Schritt sein aus dem Thema Age-Grupper auf dem Weg nach Hawaii tolle Geschichten zu kreieren und da sind wir mittendrin. Ja, es gibt Video-Interviews, jetzt geht heute oder morgen der erste Hausbesuchsfilm online, wo Kollegin Julia Athleten zu Hause besucht hat im Training und sich mal angeschaut hat, was muss man denn tun dafür, dass man sich für Hawaii qualifiziert.
Da werde ich mal drauf gucken.
Ja, aber das Ganze ist ja eben noch nicht vorbei. Es gibt auch noch weitere Rennen. Für die Age-Gruppe endet es Mitte August mit dem Doppelwochenende in Kalmar am Samstag und in Kopenhagen am Sonntag. Bei den Profis gibt es gar nicht mehr so viele Slots.
Nee, also es gibt noch ein paar. Ja. Also genau, aber es gibt aber auch noch ein paar ohne Fahrschein, ne?
Ja.
Ja, genau. Also es gibt noch die jetzt am Wochenende den Ironman Lake Placid, ist ja quasi schon die ganze Saison über immer mitgedacht sozusagen, ja, da könnte man noch Placid machen. So, ja, ne? Wenn es da noch nicht klappt, dann why not Lake Placid. Das machen auch jetzt eine ganze Menge. Es gibt nämlich 4 Slots für die Männer und 4 Slots für die Frauen. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, da drauf zu gucken. Sind auf jeden Fall genug gute Namen dabei, damit es sich auch lohnt, das Rennen zu gucken. Es ist ein Pro-Series-Rennen natürlich und deswegen ist die Übertragung gesichert. Und ja, man wird ganz viele Menschen sehen, die schon einen Kona-Slot haben, unter anderem zum Beispiel Maarten van Riel, Matthew Marquardt, Rudi van Berg, Trevor Foley, Ben Canute, Cameron Wurf, vielleicht, mal schauen, der steht ja auf jeder Startliste, Arno Guillot. Also es sind einige dabei, die auch richtig Alarm machen können, das wird ein schönes Rennen, ich persönlich bin sehr gespannt auf Maarten van Riel immer, den wir ja immer durchgängig auch schon zum Kona-Mitfavoriten gemacht haben. Ist dann auch mal wieder interessant, ihn dann jetzt auch nochmal wieder zu sehen. Was hat er für einen Schritt gemacht? Nochmal jetzt Richtung Kona, das finde ich sehr, sehr spannend. Und dann stehen aber auch noch Namen drauf. Da wird es dann nämlich spannend. 4 Slots, haben wir gesagt, gibt's. Und jetzt muss ich mal gucken, ob die auch tatsächlich noch auf der Startliste geblieben sind. Das wird, ist ja immer so ein bisschen tricky vor solchen Rennen. Ne? Ich hatte es vorhin mit Kalmar angedeutet. Es stehen dann viele auf den Listen, die aber dann ja vielleicht sogar in Rot am Start waren und sich das dann nochmal überlegen müssen. Ne? Mache ich jetzt den Trip, mache ich ihn nicht? Aber ja, da sind dann zum Beispiel so Namen wie Christian Höhenhaug, der in Rot am Start war. Oder eben auch Frederik Funk. Da habe ich echt erst gedacht, könnte auch sein, dass er sagt, nee, lass mal, das war jetzt dann doch ganz schön viel, aber nein, Frederik Funk ist angereist für den Slot oder halt eben zum Beispiel auch Jason West. Das wird ganz schön interessant, also da sind dann schon mal 3 Leute, die schon mal sehr, sehr, sehr gut sind, die durchaus Slot-Potenzial haben und dann schauen wir mal, ne, wer da hinten von hinten noch so kommt, da sind dann immer noch die berühmten Namen, ja, wo man nie weiß, wo kam der jetzt her und diese Renndynamiken, gerade wenn es eben so viele Qualifizierte gibt, dann ist das natürlich immer sehr, sehr, sehr spannend. Bei den Frauen kann man sagen, sieht es ähnlich aus, da sind auch sehr viele größere Namen, wie zum Beispiel Lisa Perterer oder Marta Sanchez, Tamara Jewett, Grace Tech, Rachel Zielinkas, die sind schon mit Fahrschein versehen und Chelsea Sodaro muss noch validieren. Das ist quasi noch so eine der ganz der Übergebliebenen noch. Ne? Ist ja jetzt vorbei, ne? Das gibt's nicht mehr, aber sie gehört noch zu denen, die mit ihrem Titel auf Hawaii sich das Recht gesichert hat, für die nächsten Jahre nur validieren zu müssen. Mhm. Und das will sie tun.
Ja.
Jetzt hier. Muss sie tun. Das heißt, sie muss ins Ziel kommen.
Unter kompetitiven Bedingungen, ja. Also sie kann ja keinen Wandertag machen.
Nein, das darf man nicht. Und das ist, wenn ich sagen würde, das Frauenfeld ist vielleicht nicht ganz so dicht wie bei den Männern, aber natürlich auch die Namen, die ich genannt habe, sorgen natürlich auch für ein schnelles Rennen. Und wer da mit Sicherheit dazu gehört, oder zumindest das Potenzial dafür hat, ist Paula Finlay, die ihre Debüt gibt über die Langdistanz und das ist ja auch immer spannend, sich anzugucken und ich könnte mir vorstellen, schauen wir mal, dass das ganz gut einschlägt und dass es ja möglicherweise gleich direkt reicht, um aufzubrechen auf die Insel.
Auf die Insel, auf die große Insel Hawaii, ja.
Genau, also ihr findet, wie gesagt, wann, wo, wie und so weiter, lest ihr alles auf trimark.de. Braucht euch jetzt hier nicht merken, einfach nochmal nachgucken.
Ja, ja. Ansonsten bin ich erstmal froh, dass ich am Wochenende vielleicht mal wieder selber zum Training komme. Es war wild, ja, die letzten Wochen.
In der Tat, ja, war viel los.
Ja.
Es ist, man nennt das Triathlon-Saison.
Ja, ja, jetzt 3 große Rennen, Wochenende hintereinander und es ist mal gut für eine Pause. Ja, es kommt ja noch was, ne? Es kommt ja noch eben dieses Hawaii und was wir alles noch haben, ja. Ja.
Ich freue mich auch mega auf Nizza. Das 73 WM wird ultra spannend. Also wenn da so viele, die da schon gesagt haben, dass sie es ernst meinen und da wirklich das nicht nur so als Aufgalopp sehen, sondern wirklich als Titelchance, das wird richtig, richtig gut.
Das wird ein Fest.
Ja.
Wir haben auch drauf. Wir haben noch einige Feste. Wir haben noch einige Feste zu feiern. Da freuen wir uns drauf, wenn ihr jetzt selber irgendwo sagt, ja, die Saison, da hatte ich meine Highlights und es geht schon im Kopf so langsam richtig Richtung 2027. Dann haben wir da noch was für euch. Und zwar haben wir unser Trainingsprogramm von Power & Pace. Und da gibt es am Mittwochabend dieser Woche, am 15.07. um 19 Uhr den zweiten Kickoff-Call. Es gab schon einen und morgen Abend könnt ihr dabei sein. Da ist schon eine richtig, richtig große Anzahl von Menschen angemeldet. Und da geht es eben darum, wenn ihr euer Saisonhighlight jetzt erfolgreich gefinisht habt, dann habt ihr vielleicht Bock auf das kommende Jahr und habt auch Bock, das Ganze mit uns zu bestreiten. Wir haben nämlich morgen um 19 Uhr so eine gute Stunde Zeit, darüber zu reden, was ist denn nötig, um im kommenden Jahr richtig fit zu sein, damit 2027 das Triathlon-Jahr wird für jeden von uns persönlich. Ich habe mich auch schon mal wieder für was gemeldet. Das findet eigentlich noch 26 statt. Da reden wir ein andermal drüber. Und da begrüßen euch morgen euer Coach Björn Geßmann und unsere Teammanagerin Jule Bartsch und reden über die konkrete Planung für 27, damit man jetzt eben sich darauf einstellen kann, wann geht es los, was erwartet mich und so weiter. In 60 Minuten gibt es die kompakten Einblicke in das Coaching-Programm und in die Community vor allen Dingen, die ganz großartig ist, denn wir haben ja auch am Wochenende hier unsere Power & Pace Trophy gefeiert in Hamburg auf dem Rathausmarkt mit eigener Siegerehrung, mit unserer Hymne, die durch die Innenstadt geschallt ist und so. Also das war ganz großartig und daran seht ihr eben auch, das Ganze ist eben kein Langstreckenprogramm oder so, wenn ihr jetzt Hamburg-Frankfurt-Rot absolviert habt oder euch gerade fürs nächste Jahr angemeldet habt über Anmeldeschlange oder über das Glück innerhalb diesen 18 Sekunden, in denen Rot ausgebucht war, den richtigen Button zu klicken. Es geht hin bis zur Weltmeisterschaft im September, über die wir gesprochen haben. Ja, dann gibt es für jeden da ein besonderes Angebot, auch für jedes Zeitbudget. Wir können euch nicht versprechen, dass ihr mit 5 Stunden Training in der Woche euch für Hawaii qualifiziert, aber wir versuchen, Dinge möglich zu machen und darüber reden wir eben im Kickoff-Call. Den könnt ihr finden unter powerandpace.de/kickoff2027. Auch das stelle ich gleich nochmal in die Shownotes, damit ihr eben sehen könnt, was möglich ist. Und vielleicht gibt es auch am Ende des Calls nochmal ein besonderes Angebot für eine Jahresmitgliedschaft. Ich will da nicht zu viel versprechen, aber ein bisschen neugierig machen. Also es lohnt sich. Ja, powerandpace.de/kickoff2027 für den Call an diesem Mittwoch am 15.07. um 19 Uhr. Da das jetzt in eigener Sache war, mache ich jetzt nicht den Werbe.
Nee, da können wir uns ja einfach drüber unterhalten.
Ja, wir können aber noch ein bisschen ganz kurz Werbung, ganz, ganz kurz Werbung machen, denn heute ist nicht nur ein historischer Tag aufgrund der Sportgeschichte, sondern es ist auch eine neue Form von Triathlon Special in den Druck gegangen, die nächste Woche erscheint, von daher reden wir nächste Woche ausführlicher drüber, aber was steht drin?
Da steht alles drin, was man wissen muss, wenn man entweder dieses Jahr eine Langdistanz gemacht hat und das nochmal Revue passieren lassen möchte, die großen Rennen natürlich, die es gab, oder wenn man sich Lust machen möchte auf nächstes Jahr vielleicht. Wo gibt es denn eigentlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch Langdistanzen? Wo sind die ikonischen Rennen auf dieser Distanz? Was sagt eigentlich der GOAT dazu, wie es ihm damals ergangen ist?
Ja,
Jan
ja.
Frodeno. Und wie gut ist eigentlich das neue Speedmax? Dann, wenn man das wissen möchte, dann greift zu. Unter anderem.
Greift zu und ansonsten erholt euch gut von diesen 3 großen Triathlon-Wochen, die wir in Deutschland jetzt hatten hintereinander. Es war ja auch nur eine Woche Pause, nee, 2 Wochen Pause waren dazwischen, dann können wir in Hamburg noch dazu zählen. Mehr Triathlon-Kompakt, als wir hier hatten, ging nicht. Nächstes Jahr wird das alles noch kompakter. Wir haben schon Leuten gehört, wo es im nächsten Jahr neue Rennen geben wird. Es gibt auch dieses Jahr noch tolle Dinge. Backyard Man. Ich erwähne es nur kurz, findet ihr demnächst auf unserer Website. Alle 2 Stunden eine Sprintdistanz starten über 5, bis keiner mehr überbleibt.
Das kann lange dauern.
Aber es wäre was für dich, oder?
Ja, das kann lange dauern. Schauen wir mal.
Darüber werden wir reden in den nächsten Wochen. Macht's gut für heute erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wolltest du nicht auch noch Tschüss sagen?
Tschüss. Ich war vertieft in den Gedanken an den Backyard.
Gut. Feierabend. Ciao, ciao.